Willkommen zum Büchermontag. Am Mikrofon begrüßt Sie Knut Kortzen. Wir reden heute mit dem langjährigen Bundestagsabgeordneten Ruprecht Polenz über sein neues Büchlein Tu was, eine kleine Anleitung zur Verteidigung der Demokratie. Dann geht es um das diese Woche erscheinende neue Buch von Benedict Wells, Die Geschichten in uns, vom Schreiben und vom Leben. Und ich freue mich, dass Susanne Schüssler bei mir im Studio ist, denn Sie sind als gebürtige Münchnerin, Frau Schüssler, nicht nur mal wieder in Ihrer alten Heimatstadt zu Gast, sondern Sie waren, als Sie Chefin des Berliner Wagenbach Verlags wurden, eine der allerersten Frauen, die hierzulande einen Verlag führten, was mittlerweile glücklicherweise eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Heute gibt es viele Verlegerinnen. Wie weit ist die Geschlechtergerechtigkeit in der Buchbranche Ihrer Meinung nach gediehen?
Grundsätzlich muss man sagen, dass wir ja in der Buchbranche sehr viel mehr Frauen haben als Männer, vor allem im Buchhandel. Und das ist auch ganz toll, weil die Frauen sind ja bekanntermaßen auch die Leserinnen. Also auch unsere Kunden sind ja zu 70% Frauen, das muss man wissen. Und insofern denke ich mal, in der Buchbranche ist das Problem sehr viel geringer als in vielen anderen, auch vielen anderen Kulturbranchen.
Wohl wahr. Der von Susanne Schüssler geführte Wagenbach Verlag feiert in diesem Sommer sein 60-jähriges Bestehen. Darüber reden wir gleich ausführlich.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Bei mir im Studio ist die Chefin des Wagenbach Verlags, Susanne Schüssler. Ihr Verlag, Frau Schüssler, feiert im August dieses Jahres sein 60-jähriges Bestehen und wird im Herbst dann auf der Frankfurter Buchmesse noch einmal besondere Beachtung erfahren, weil Italien Ehrengast der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr ist und Wagenbach seit jeher der maßgebende Verlag für italienische Literatur ist, ein Verlag mit großer Italianità. Eine schönere Koinzidenz hätten Sie sich eigentlich nicht wünschen können, oder?
Ja, ist das nicht ein tolles Geburtstagsgeschenk? 60 Jahre unabhängig zu sein, ist schon richtig toll. Da kann man wirklich feiern. Und dann bekommen wir auch noch ein bisschen bedingt durch die Pandemie, weil es sollte eigentlich ja schon letztes Jahr sein, aber dann wurden alle Buchmessenthemen verschoben, sodass wir zu unserem Jubiläum auch noch den Italien-Schwerpunkt in Frankfurt haben. Und wir werden dort mit sehr vielen Autoren vertreten sein und haben dieses Jahr auch speziell ein besonders italienisches Programm gemacht. Also von Frühjahr bis zum Herbst sehr viele italienische Autoren, Autorinnen und Themen aber auch.
1988 war Italien schon einmal Schwerpunktland auf der Frankfurter Buchmesse, aber 2024 ist vieles anderes. Vor allem auch die politischen Rahmenbedingungen sind andere. Eine Postfaschistin regiert in Gestalt von Giorgia Meloni und Wagenbach verlegt die Neuübersetzung eines modernen Klassikers der italienischen Literatur von 1974, La Storia von Elsa Morante, ein Roman über die Jahre der faschistischen Diktatur in Rom. Warum sollte man diesen Roman heute wieder lesen?
Das ist ein ganz großartiges Buch, jetzt neu übersetzt von Maya Pflug und Claudia Ruschkowski. Eine Übersetzung, die sehr viel mehr den Ton auch trifft, als die alte Übersetzung das getan hat. Also großartige Übersetzung empfehle ich sehr, wenn man sich auch für Spaß an Übersetzungen hat. Das Wichtige ist eigentlich, dass Elsa Morante diese Zeit des Faschismus von unten erzählt. Also es geht nicht um die Entscheidungen an politischer Stelle, sondern es geht um die Auswirkungen für die einfachen Leute. Also die Heldin Ida wird durch diese Zeit getrieben, versucht ihre beiden Söhne durchzukriegen. Sie ist eine Jüdin oder zumindest hat sie jüdische Wurzeln und ist immer in großer Sorge, dass dieses Problem irgendwann auftaucht. Der eine Sohn ist eher Schwarzhemd, der andere Sohn ist noch ganz klein. Also man erfährt eigentlich, was die einfachen Leute für Bedürfnisse und für Sorgen und für Nöte haben. Ganz großartig erzählt, in einem langen, epischen Schwung. Spannend auch, dass zu jeden Kapitel anfangen, also jedes Kapitel umfasst ein Jahr, ganz kühl, nahezu kalt, die Geschichte weltweit erzählt wird. Also die Deutschen marschieren da und da ein, die Italiener machen das, so und so viele Juden werden deportiert und so weiter. In einer Kühle, die ja kaum fassbar ist.
Schauen wir noch mal kurz in die Verlagshistorie. Der Durchbruch mit der italienischen Gegenwartsliteratur ist Wagenbach ja in den späten 70er Jahren gelungen mit Pasolinis Freibeuterschriften, die 1978 ein Bestseller wurden hierzulande. Wie kam es eigentlich, dass Wagenbach so früh den Blick gen Italien gerichtet hat? War das die berühmte deutsche Italien-Sehnsucht?
Ja, das hing damit zusammen, dass Klaus Wagenbach Kunstgeschichte studiert hat und auch nach Frankreich mit dem Fahrrad gefahren ist, aber eben auch nach Italien. Bei Italien kam für ihn noch ein zweiter Aspekt hinzu und deswegen ist eben der Blick nach Italien der ja intensivere geworden, dass er sich mit der gemeinsamen faschistischen, narzisstischen Geschichte auch auseinandergesetzt hat. Also wie ist Italien mit dieser Geschichte umgegangen und wie sind wir damit umgegangen? Und das hat ihn fasziniert und so kam er als Mitglied der Gruppe 47 auf Einladung von der Gruppe 63, also der italienischen Parallelorganisation nach Italien und hat dort eben Manganelli, Giorgio Manganelli kennengelernt, der dann unser erster Autor 1967 war. Das ist die erste Übersetzung, die wir gemacht haben. Und in der Tat kam der große Erfolg mit italienischer Literatur auch dann 1978. Man muss sagen, es gab in der Nachkriegszeit durchaus einige Übersetzungen. Also der Piper Verlag, Klasen Verlag und so weiter. Es gab einige Verlage, die haben sich schon sehr mit italienischer Literatur beschäftigt. Aber um nochmal zurückzukommen auf Elsa Morante, in Italien hat es innerhalb von kurzer Zeit eine Auflage von 600.000 Exemplaren erreicht. In Deutschland waren es 16.000. Also da sieht man, wie wenig doch die italienische Literatur in Deutschland rezipiert wurde. Mit Pasolini hat sich das deshalb geändert, weil Pasolini Themen aufgenommen hat, die in die deutsche politische Landschaft passten, nämlich die Themen, die die Grünen interessiert haben. Also Konsumismus, was passiert da? Dann die Aufgabe von Bauernhöfen, die Veränderung der Landwirtschaft. Die Leute sind nach Turin in die Fabrik gegangen, um dort zu arbeiten und haben ihre Höfe einfach verlassen. Der berühmte Text vom Verschwinden der Glühwürmchen, also die Transformation dann der Landschaft. Diese Dinge waren natürlich die Themen der Grünen und die hat Pasolini behandelt und deswegen wurde plötzlich dieses Buch so ein Erfolg. Also muss man sich vorstellen, das waren Essays und es wurden 50.000 Exemplare in einem Jahr verkauft. Das ist schon fantastisch. Und dann kamen diese Erfolge mit Calvino, der vorher schon übersetzt war, aber eben auch nicht wahrgenommen wurde, Umberto Eco, Ein Name der Rose und so weiter.
Klaus Wagenbach hat mal definiert, zu den Grundpfeilern des Wagenbach Verlags zählten eigentlich drei Säulen, nämlich erstens Anarchie, zweitens Geschichtsbewusstsein und drittens, nicht ganz unwichtig, Hedonismus, also der gute italienische Rotwein beispielsweise. Gilt das bis heute?
Ja, das gilt bis heute und ich glaube, das Geschichtsbewusstsein, das brauchen wir umso mehr. Also da hat sich wieder was leider zum Schlechteren entwickelt. Die Anarchie, die ist ein bisschen weniger geworden. Wir sind jetzt mittlerweile ein ziemlich wohl sortierter und gut organisierter Haufen geworden. Ein Haufen sind wir schon immer noch. Wir sind 12, also wir sind kein so ein riesiger Verlag. Da geht ein bisschen Anarchie schon. Der Hedonismus spielt auch immer noch eine Rolle. Also zum Beispiel fahren wir dieses Jahr, es ist ja nicht nur Italienjahr, sondern für uns war auch Kafka-Jahr. Der Verlag hat ja viel mit Kafka auch zu tun gehabt, weil Klaus Wagenbach über Kafka promoviert hat und eigentlich der nach Max Brod der erste Kafka-Forscher war. Und wir haben eine große, schöne Ausstellung gemacht, einen wunderbaren Bildband zu Kafka. Also deswegen fahren wir zum Beispiel dieses Jahr für 3 Tage mit dem ganzen Verlag nach Prag. Ein bisschen Hedonismus muss schon immer noch sein. Aber es ist noch was hinzugekommen und das scheint mir auch nicht unwichtig, nämlich die Sorgfalt. Wir arbeiten mit großer Leidenschaft, aber eben auch mit großer Sorgfalt. Das betrifft die Lektorate, das betrifft die Herstellung der Bücher und also die Auswahl und die Herstellung, die Produktion. Wir überarbeiten die Übersetzungen und so weiter. Wenn wir Neuauflagen machen, dann gibt es immer Korrekturen. Sorgfalt ist für uns gerade in der Zeit der Wegwerfmentalität, wo alles so schnell lebig ist, eigentlich eine ganz wichtige Arbeitsgrundlage.
Heuer wird Wagenbach 60 Jahre alt. Als ihr Verlag 40 Jahre alt wurde, da war ihr Mann Klaus Wagenbach hier im Studio und spottete die großen Konzernverlage wie heute zum Beispiel Penguin Random House, damals noch Bertelsmann, bedienten doch nur einen konservativen Markt. Sie wollten, so Klaus Wagenbach, das alte Ware und die leichte Ware. Hören wir doch mal, was er damals zu mir sagte.
Inhaltlich bedeutet es Dieter Bohlen ja, Natalia Ginzburg nein. Dieter Bohlen ja, Ermanno Cavazzoni nein. Dieter Bohlen ja, du kannst fortsetzen bis zur so Unendlichkeit. Die gesamte ältere, jüngere, deutsche, junge Literatur, man kann es nur zusammenfassen in dem wunderbaren Satz von Hans Magnus Enzensberger, der gesagt hat, Bertelsmann ist ein großer Verlag. Einen Autor des Bertelsmann Verlages wüsste ich im Moment nicht zu nennen. Hans Magnus zieht da so ein bisschen das Maul schief und wird ein bisschen zynisch, aber in der Sache hat er vollkommen recht. Die neue, interessante, junge, ungewöhnliche, schwierige Literatur ist vollständig in die Hände der unabhängigen Verlage gegeben. Vollständig.
Soweit Klaus Wagenbach vor 20 Jahren hier im BR. Die Entdeckerfreude ist immer noch die Sache der kleinen unabhängigen Verlage und nicht der Dickschiffe, oder?
Zweierlei. Erstens bleiben wir stabil links. Das muss man schon auch noch dazu fügen. Und zweitens haben wir natürlich dieses unglaubliche Privileg, entdecken zu können und nicht mit dem ersten Buch, was wir von einem Autor oder einer Autorin machen, gleich eine große Auflage verlegen zu müssen. Bei den großen Verlagen ist eben das Problem, wenn was nicht funktioniert, dann wird es auch sofort wieder weggeworfen und Autorinnen und Autoren verbrannt. Das ist grausam für Autoren. Und wir haben die Chance, eben auch mal das dritte Buch abzuwarten, wenn wir von einem Autor oder von einer neuen Art zu schreiben überzeugt sind. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn wir da festhalten und eisern sind, dass wir dann am Schluss gewinnen.
Also die Autorenpflege auch ganz wichtig. Ich weiß noch sehr gut, wie Ihr Verlag es war, der 1999 einen hierzulande völlig unbekannten Autor namens Michel Houellebecq als erster in Deutschland veröffentlichte mit seinem Buch Ausweitung der Kampfzone. Als Houellebecq dann sehr schnell sehr berühmt wurde, wechselte er zu einem anderen deutschen Verlagshaus. Ähnlich war es mit der großartigen schottischen Autorin Alison Louise Kennedy, die Wagenbach entdeckt und einige Jahre lang verlegt hat, bis dann ein anderer deutscher Verlag, in dem Fall Hansa hier in München, diese Autorin ihnen abgeluchst hat. Wie sehr schmerzt das, wenn man Autorinnen und Autoren entdeckt und aufbaut, dafür auch ins Risiko geht und am Ende werden sie von anderen abgeworben?
Bei A.L. Kennedy hat es sehr geschmerzt, weil ich die Autorin nicht verlieren wollte. Das tat mir sehr leid und ich weiß nicht, ob es von ihr wirklich eine glückliche Entscheidung war. Bei Houellebecq war die Sache eine ganz andere. Da gab es einen irrsinnigen Krach bei uns im Lektorat. Also man muss wissen, wir haben ein Konsenslektorat. Das heißt, dass wir Bücher gemeinsam diskutieren. Das heißt auch, dass wir natürlich alle diese Sprachen lesen können müssen, die wir publizieren. Und damit sind wir einigermaßen limitiert auf die romanischen Sprachen plus Englisch. Also, dass wir gemeinsam diskutieren und eben, wenn einer dagegen ist, wird der Autor nicht gemacht, wird das Buch nicht gemacht. So, und bei Houellebecq hatte Klaus einen unglaublichen Riecher. Also ich denke heute, wie kann man so einen Riecher haben? Wie konnte er es ahnen? Er wollte diesen Autor nicht bei uns im Verlag haben. Da war er noch ganz unbekannt, als wir diese Diskussion geführt haben. Und die Ausweitung der Kampfzone hingegen hat ihm ganz gut gefallen. Gleichzeitig kam dann schon das zweite Buch und er wollte die Elementarteilchen auf keinen Fall machen. Und wir haben dann den Kompromiss gemacht, dass die Ausweitung der Kampfzone bei uns erscheint und wir aber gar kein Angebot für das nächste Buch machen. Ja, und wenn ich mir das heute angucke und den Werdegang von Houellebecq, klar hätten wir zwischendrin viele Bücher mit viel Erfolg publiziert, aber möchte ich Houellebecq in meinem Verlag haben?
Jetzt bringen Sie natürlich auch in diesem Jubiläumsjahr, Sie haben es ja schon angedeutet, auch zeitgenössische italienische Literatur, neue italienische Literatur heraus. Auch wenn es einer Verlegerin immer schwerfallen mag, einen einzigen Titel nur herauszugreifen. Welchen zeitgenössischen italienischen Roman aus Ihrem derzeitigen Programm würden Sie den Hörerinnen und Hörern besonders ans Herz legen wollen?
Paar. Jetzt komme ich in die Bredouille, weil es ist wirklich sehr schwierig. Aber ich glaube schon, dass ich trotz allem das Buch von Francesca Melandri herausheben kann. Und zwar deshalb, weil es ein wahnsinnig wichtiges, aktuelles Buch ist. Dieses Buch Wir haben es gerade erst auf Italienisch bekommen. Es ist also jetzt in der Übersetzung und wird kurz vor der Messe erst erscheinen. Dieses Buch, wie alle ihre Romane, ist wieder eine Verknüpfung der Gegenwart und einer jüngeren historischen Begebenheit. Dieses Mal geht es um wieder ihren Vater. Sie schreibt ja oft eine Auseinandersetzung oder sie kümmert sich oft um die Frage, wie ist es eigentlich in unserer Familie? Wie ist es mit den Familiengeschichten? Was erzählt unser Vater? Und was ist die offizielle Lesart und vielleicht eine in der Familie? In dem Fall geht es um den Rückzug aus Russland. Das ist ein Italien feststehender Begriff, wie die italienische Armee im Zweiten Weltkrieg aus Russland zurückgezogen ist. Als Francesca Melandri die Bilder aus dem Ukraine-Krieg gesehen hat, hat sie plötzlich begriffen, dass die Armee überhaupt nicht aus Russland zurückgezogen sind. Es waren schon auch Italiener in Russland, sondern die waren in der Ukraine. Und nun guckt sie, was haben die dort eigentlich erlebt? Was bedeutet dieser Krieg und was bedeutet er auch für die italienische nationale Erzählung und was bedeutet er für die Erzählung in der Familie? Also ein sehr, sehr aktuelles Thema, in dem sie Vergangenheit und Gegenwart wieder verknüpft. Ich glaube, das wird ganz, ganz toll.
Da haben Sie uns jetzt neugierig gemacht. Aber der erscheint erst im Herbst, der neue Roman.
Der erscheint erst im September, der Roman. Wir bemühen uns sehr, rechtzeitig zur Buchmesse zu haben.
Das sagt Susanne Schüssler. Sie ist die Verlegerin des Wagenbach Verlags aus Berlin, der im August sein 60-jähriges Bestehen feiert. Frau Schüssler, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio und Ihre Zeit.
Dankeschön.
Und jetzt zu einem jungen und überaus beliebten Autor, zum 40-jährigen Benedikt Welz, der schon einige Bestseller hat landen können mit Romanen wie Becks Letzter Sommer, Vom Ende der Einsamkeit oder zuletzt Heartland. Jetzt legt der Geschichtenerzähler Benedikt Welz ein neues Buch vor, Die Geschichten in uns.
Ich wollte halt einfach damals etwas schreiben, wo halt junge Leute sich wirklich damit identifizieren können, wo sie lachen können, das intensiv ist, das aber auch nicht oberflächlich und belügend ist. Am Ende so, ach, alles geht gut aus. Und ich wollte halt wirklich auch mal gewisse Dinge auch in aller Härte beschreiben. Und das natürlich steckt dann mehr Persönliches drin. Das muss man machen am Anfang. Du kannst nicht zu schreiben anfangen, muss ich ja auch austesten und schreibe dann erstmal natürlich über Sachen, die man gut kennt und was liegt da nahe, also über sich selber ein bisschen. Aber das ist mir dann auch auf die Nerven gegangen irgendwann mal und dann dachte ich, jetzt schreibe ich mal was, wo ich überhaupt nicht drin vorkomme. Ich bin ganz überzeugt davon, jeder kann schreiben lernen. Die Frage ist halt dann, was man nicht lernen kann. Und das ist dann Ideen oder das ist eine Geschichte, die man erlebt hat, die du erlebt haben musst, um sie so zu erzählen, um dieses Besondere zu haben, das die Leute mitnimmt. Und das kann man nicht lernen. Also Ideen nicht und so weiter. Aber in meiner Klasse war ich nicht der Talentierteste. Ich war nur der, der es am meisten wollte.
Als Sänger bin ich nun mal eine Wurst, wie viele. Und es macht schon Spaß, wenn man da halt Musik gemacht hat oder so. Die anderen sind halt dann einfach besser gewesen in den Instrumenten als ich beim Singen. Von daher, es hat dafür nicht gereicht. Auf der anderen Seite bleibt vom Schreiben einfach viel mehr zurück. Wenn man halt was schreibt, dann kann man wirklich viel mehr von sich selber oder von seinen Gedanken einfließen lassen und der Text bleibt dann auch bestehen. Ein Songtext ist immer auch was Flüchtiges und was Schnelles. Du hast gar nicht so viel Platz, um wirklich deine Gedanken festzuhalten. Und beim Schreiben, das ist mehr was Ewiges und irgendwie fast wie ein Zehnkampf irgendwie. Also wirklich, da ist jede Disziplin drin und das hat mich auch eigentlich dann sehr gereizt. Also ich bedauere nichts.
So sagte es der verhinderte Sänger und überaus erfolgreiche Schriftsteller Benedikt Welz hier im Bayerischen Rundfunk in den vergangenen Jahren über sich und sein Schreiben. An diesem Mittwoch bringt er ein neues Buch heraus und dessen Titel verrät schon, dass es sich dabei nicht um einen Roman handelt. Die Geschichten in uns, vom Schreiben und vom Leben, so heißt es. Meine Kollegin Miriam Fendt hat den neuen Benedikt Welz schon gelesen. Und der Autor selbst nennt es, Miriam, im Vorwort ja den gescheiterten Versuch, erstmal kein Buch zu schreiben. Kannst du das für uns einordnen? Wieso hat er dennoch wieder eines geschrieben?
Benedikt Welz hat als Gastdozent ein Seminar zum Thema Überarbeiten eines Romans gehalten und sich in dem Zug zum ersten Mal tatsächlich intensiv damit auseinandergesetzt, was eigentlich gutes Schreiben ausmacht. Er hat angefangen, Antworten auf die Fragen zu suchen, wieso er selbst so erzählt, wie er erzählt, wieso manches dabei funktioniert, wieso er aber auch vieles verwerfen muss und wie es eigentlich anderen gelingt, herausragend gut zu erzählen. Und aus dem Ganzen ist die Geschichten in uns geworden.
Wie geht Benedikt Welz das Ganze an?
Er orientiert sich vom Aufbau her an dem einzigen Buch, das er selbst als Autor schon vor der Recherche zu Die Geschichten in uns zum Thema Schreiben gelesen hat. Das war On Writing von Stephen King. Das ist ein autobiografisches Sachbuch, das im Jahr 2000 erschienen ist und heute ein Klassiker unter den Schreibratgebern für Autorinnen und Autoren ist. Ähnlich wie bei Stephen King gibt es bei Benedict Wells zwei Teile. In einem geht es um Werkzeuge zum Schreiben und im anderen, im ersten Teil des Buchs, geht es um Benedict Wells Leben, darum, wie er selbst zum Schreiben gekommen ist und wie er, auch durch seine Biografie bedingt, schlussendlich zu seiner schriftstellerischen Stimme gefunden hat.
Was ist denn, wenn du die Biografie jetzt schon angesprochen hast, das Besondere an seiner Biografie?
Benedict Wells hat als Kind ein Grundschulheim besucht, weil seine Mutter in der Psychiatrie war und sein Vater viel gearbeitet hat. Also hatte eine durchaus interessante Kindheit, nenne ich es jetzt mal. Und im ersten Teil von Die Geschichten in uns begibt sich Wells an verschiedene Orte seiner Vergangenheit und erkundet, inwiefern die sein Schreiben beeinflusst haben. Zum Beispiel beobachtet er sich selbst als Jungen auf dem Heimbett sitzend, mit einem Lächeln auf dem Gesicht und sieht sich eben, wie er die Sicherheit, die er dort gefunden hat, zum einen ausstrahlt, spürt aber eben auch das Heimweh, das ihn beschäftigt hat und schreibt darüber. Es ist die Stimmung dieser Abende, die später wie ein Tintenfass neben mir steht, wenn ich Geschichten erzähle. Daneben geht es in diesem biografischen Teil auch um das, was ihn dazu inspiriert hat, Schriftsteller zu werden. Peter Parker zum Beispiel, John Irving oder Benjamin Lebert und die Idee davon, schon mit 17 seinen ersten Roman bei einem Verlag rauszubringen. Benedict Wells war mit 18 nämlich schon fast besessen von der Idee, selbst Schriftsteller zu werden. Und er hat nach dem Abitur mit quasi nichts in der Tasche beschlossen, nach Berlin zu ziehen, um dort wirklich nur zu schreiben.
Also scheint sich sein Wunsch ja dann doch erfüllt zu haben.
Ja, aber mit vielen Hindernissen. In Die Geschichten in uns geht es nämlich auch viel ums Scheitern. Darum, wie lange es gedauert hat, bis er einen Verlag gefunden hat, wie schlecht seine Texte am Anfang waren, wie viele Überarbeitungsschleifen er immer wieder drehen musste und welche Rolle auch ein ehemaliger Deutschlehrer in seinem Werdegang als Autor gespielt hat, der in seiner Freizeit immer wieder seine Manuskripte redigiert hat.
Benedict Wells stellt sich ja mit diesem Buch in eine Reihe mit vielen anderen Autorinnen und Autoren, die vor ihm schon Bücher übers Schreiben verfasst haben. Du hast vorhin schon Stephen King erwähnt, es gibt viele andere, Susan Sontag zum Beispiel. Wo und wie positioniert er sich da?
Benedict Wells begegnet uns, ähnlich wie schon im O-Ton, als ein geerdeter, sympathischer, selbstkritischer Schriftsteller, der seine Werkzeuge zeigt, aber vor allem auch sehr transparent mit Fehlern und mit Verbesserungen umgeht. Von einem romantisierenden Klischee eines Schriftstellers ist da am Ende tatsächlich gar nicht mehr so viel übrig. Und gleichzeitig, finde ich, steckt in dieser Entmystifizierung auch eine sehr frohe, positive Botschaft. Es ist nämlich ein Handwerk, das man lernen muss. Und Talent allein reicht eben auch einfach nicht aus, um Bestseller-Autor zu werden. Wenn man nicht bereit dazu ist, seine Texte zu überarbeiten und Ausdauer zu beweisen, dann braucht man es eigentlich auch gar nicht erst versuchen.
Eine Frage drängt sich schon noch auf. Für wen ist Die Geschichten in uns gedacht? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist auch so ein Writers-Writer-Buch, also für andere Schriftstellerinnen und Schriftsteller oder für solche, die gerade daran denken, selber ein solcher Schriftsteller zu werden? Oder adressiert dieses Buch auch den gemeinen Leser, die gemeine Leserin?
Also ich finde, es bringt denen was, die viel und gerne lesen und die ihren Geschmack festigen wollen auf eine Art. Weil es lässt uns eben auf Charaktere, Dialoge, auf Geschichten generell und auch auf den Beruf des Schriftstellers, der Schriftstellerin anders blicken. Es gibt im zweiten Teil aber auch ein paar Kapitel, die wirklich sehr, sehr technisch werden, ein bisschen an Uniseminar erinnern und teilweise auch etwas repetitiv werden, wenn zum wiederholten Mal etwas rausfliegt, weil es das Buch nicht voranbringt, was irgendwie ironisch ist und etwas lustig, aber naja. An solchen Stellen richtet sich das Buch dann, finde ich schon, wie du sagst, auch an Menschen, die selbst einfach gerne schreiben wollen oder Autorin, Autor werden wollen. Oder eben an Benedict Wells-Fans, Leute, die einfach sehr daran interessiert sind, wie seine Geschichten entstanden sind. Von Benedict Wells-Fans, die selbst gerne schreiben, gibt es übrigens auf BookTok eine ganze Menge.
Das sagt Miriam Fendt über Benedikt Welts neues Buch »Die Geschichten in uns«. Es erscheint am Mittwoch bei Diogenes zum Preis von 26 Euro. Und wo du es jetzt gerade schon erwähnt hast, TikTok, BookTok. Wer uns auf TikTok folgt, wird dort auf unserem BookTok-Kanal BR Literally jetzt schon ein Video von Miriam über die Literatur von Benedikt Welts finden. Und über die Geschichten in uns wirst du auch auf BookTok noch etwas machen, richtig?
Auf jeden Fall. Am besten schon am Mittwoch dann wieder reinschalten zur Veröffentlichung vom Buch.
BR Literally ist das erste öffentlich-rechtliche BookTok-Format. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich's mal anschauten. Danke fürs Kommen, Miri, und bis bald.
Tschüss, bis bald.
Sie hören Bayern 2. All hands on deck ist ein Ausdruck aus der Seemannssprache, der besagt, dass man in schwerer, stürmischer See jede Hand an Deck benötigt, um Kurs halten zu können und um zu verhindern, dass das Schiff leckschlägt und untergeht. All hands on deck gilt auch für unsere Demokratie. Jede und jeder wird gebraucht. Bitte tun Sie was. Mit diesem Appell beschließt der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete Ruprecht Polenz sein neues Büchlein »Tu was, kurze Anleitung zur Verteidigung der Demokratie«. Über das möchte ich mit ihm reden. Ruprecht Polenz ist mir aus Münster zugeschaltet. Guten Tag, Herr Polenz.
Einen schönen guten Tag.
Schlingert und kränkt unser Staatsschiff, um im Bild zu bleiben, denn so sehr, dass solche Appelle, wie Sie sie jetzt formulieren, nötig sind?
Naja, nach Meinungsumfragen machen sich etwa 2/3 der Menschen Sorgen um unsere Demokratie. Ich gehöre dazu, weil sie von inneren und äußeren Feinden angegriffen wird und weil vor allen Dingen das Zutrauen in die Lösungskompetenz unserer Demokratie abgenommen hat, was auch durch viele Meinungsumfragen erhärtet ist. Und Demokratie ist eben nicht etwas, was wir an Politikerinnen und Politiker outsourcen können, so nach dem Motto, ihr kümmert euch dann schon drum, sondern Demokratie braucht das Mittun von uns allen.
Knapp über 1 Million Menschen in der Bundesrepublik sind Mitglied einer Partei. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit Ihrer Meinung nach für politisches Engagement. Was für andere Möglichkeiten gibt es da Ihrer
Meinung nach? Und es fängt damit an, Demokratie wird ja auch im Alltag gelebt, dass man Zivilcourage zeigt. Ich nehme das Beispiel von den Gesprächen in der Betriebskantine meinetwegen, wo jemand sexistische Sprüche macht. Und dann ist man vor der Frage, höre ich jetzt weg? Oder widerspreche ich? Und das gehört sicherlich ein kleiner Ruck dazu, dass man widerspricht und sagt, dass man so eben nicht über Frauen beispielsweise redet. Aber man wird merken, wenn man das tut, ist das durchaus ansteckend und man bekommt dann auch am Tisch Zustimmung für einen solchen Widerspruch. Umgekehrt, wenn man nichts sagt, kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass beim nächsten Mittagessen der oder diejenige dann noch einen drauflegen. Und deshalb ist meine erste Empfehlung oder mein erster Tipp, was zu tun, Zivilcourage im Alltag zu zeigen. Ich mache auch noch einen ganz anderen, sehr einfachen Vorschlag, der heißt, bedanken Sie sich. Wer sich mal fragt, ob er sich schon jemals bei einem der ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker bedankt hat, die immerhin je nach Größe der Stadt zwischen 4 Stunden und bis zu 20 Stunden pro Woche ehrenamtlich dafür arbeiten, dass das in der Stadt funktioniert, dann merke ich in meinen Veranstaltungen, nee, auf die Idee ist eigentlich kaum jemand bisher gekommen. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, dass beispielsweise in Ostdeutschland, aber auch in Teilen bei uns, Bürgermeister gar nicht mehr kandidieren wollen, weil sie sich eingeschüchtert fühlen, dass es sehr schwer ist, Menschen zu finden, die sich da engagieren. Dann sind solche Zeichen des Zusammenhaltes besonders wichtig, gerade in einer Zeit, wo die Polarisierer vor allen Dingen von rechts, aber manche eben auch von links, versuchen, die Gesellschaft zu spalten. Danke sagen stärkt den Zusammenhalt in einer Gesellschaft.
An Aufrufen, die Demokratie zu stärken und zu stützen, mangelt es ja derzeit wahrlich nicht gerade. Ich erinnere mich an die Öffnungsfeier der Leipziger Buchmesse in diesem Frühjahr, bei der alle Besucher im Gewandhaus Schilder hochhielten, auf denen dann stand »Demokratie wählen jetzt«. Ich frage mich, ob solche ja immer etwas wohlfeilen Aktionen nicht kontraproduktiv sind, denn eines wird man ja nicht bestreiten können, auch wer die Rechtspopulisten von der AfD wählt, wählt sie ja auf demokratischem Wege.
Ja, man wählt auf demokratischem Weg, aber es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass jede Partei, die man wählen kann, deshalb auch demokratisch sei. Ich weise das gerade auch in meinem Buch nach, dass die AfD das eben nicht ist. Sie wird ja auch bundesweit vom Verfassungsschutz deshalb beobachtet. Und die Demokratie kann nur funktionieren, wenn sie sich gegen die Feinde der Demokratie auch wehrt. Also man kann nicht gegenüber Intoleranten tolerant sein. Dazu ist schon viel geschrieben worden. Ich habe das auch noch mal zusammengefasst. Im Kern, glaube ich, geht es darum, zu erkennen, mit welchen Methoden wir unsere Demokratie von innen und außen angegriffen wird und welche Rolle zum Beispiel dabei auch gerade freie Medien, insbesondere auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, spielen als Bollwerk gegen diese Desorientierungs- und Desinformationskampagnen.
Sie betonen ja, wo Sie jetzt gerade den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ansprechen, dessen Notwendigkeit gerade auch für das Funktionieren eines demokratischen Gemeinwesens. Nun gibt es ja das Wort von der Demokratieabgabe als Synonym für die Beitragsgebühr, für das Jörg Schönborn vom WDR seinerzeit viel Schelte bezogen hat. Gerade von Gegnern der Öffentlich-Rechtlichen wie eben der AfD. Hatte er recht mit dem Wort von der Demokratieabgabe?
Ja, er hatte recht. Und es ist ja kein Zufall, dass sowohl Le Pen in Frankreich wie die FPÖ in Österreich als auch die AfD in Deutschland den öffentlich-rechtlichen Rundfunk de facto abschaffen wollen. Sie wollen das, damit sie mit ihrer Kampagne der Lügenpresse, mit der sie ja alle Medien belegen, durchdringen können letztlich, weil es eben keinen Widerstand mehr gibt. Und das ist für mich eigentlich der Kernpunkt auch, der mich zu dem Buch getrieben hat. Wenn man erst mal diesem Vorwurf der Lügenpresse glaubt, und nach Umfragen ist das inzwischen jeder Fünfte, der sagt, die Medien, alle wie sie da sind, belügen uns systematisch. Wenn man erstmal so weit ist, dann ist man orientierungslos, weil wir ja unser Weltbild zu etwa 95% medienvermittelt bekommen. Nur 5% ist eigene persönliche Erfahrung. Und dann hat man sowas wie Nebel im Kopf in der Orientierungslosigkeit. Und da man sich aber irgendwie orientieren muss in diesem dichten Nebel, reißt man die Augen weit auf, ob man irgendwo Licht sieht, spitzt die Ohren, ob man wenigstens irgendwo was hört. Und dann hört man den lautesten Schreihals und sieht das grellste Licht. Und dann sind wir bei Trump und dann sind wir bei der AfD und dann sind wir bei Le Pen. Das ist die Strategie, mit der unsere Demokratie zersetzt werden soll. Und die Wahlergebnisse zeigen ja, dass das nicht ohne Erfolg ist.
Sie animieren, Herr Polenz, ja in Ihrem Büchlein die Leserinnen und Leser, ungewöhnliche Bilder und Metaphern zu verwenden, um die eigene Botschaft anschaulich zu machen. Nun habe ich in Ihrer Schrift ein in der Tat ungewöhnliches Bild gefunden, nämlich das vom Zitat dichten Freiheitsteppich, den eine funktionierende Zivilgesellschaft über das Land legen könnte. Sie mögen mich jetzt für überkritisch halten, aber einen Teppich über die Dinge zu legen, da denke ich eher an Dämpfung von Lärm und von Schritten. Lebt eine Demokratie nicht mitunter auch davon, dass es lautstark zugeht?
Ja, dieser Freiheitsteppich ist das Bild für die Vielfalt zivilgesellschaftlicher Organisationen. Und ich mache ja auch eine Reihe von Vorschlägen, wo man sich da selber engagieren kann. Es tun ja zum Glück auch schon sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, sich ehrenamtlich zu engagieren. Dieser Freiheitsteppich, auf dem wir laufen, das ist das Bild, nicht der die Geräusche dämpft, sondern auf dem wir in einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft laufen, den gibt es in Diktaturen nicht. Da hatten wir 1933 die Gleichschaltung aller zivilgesellschaftlichen Organisationen, von der kirchlichen Jugendarbeit bis über Chöre, was weiß ich, die wurden alle sozusagen unter Naziregime gebracht. Und in der DDR gab es das eben auch nicht. Da wurde alles unter die ideologische Vorherrschaft der SED gestellt. Also es hat schon einen Grund, weshalb wir diese vielfältigen, freiheitlichen, zivilgesellschaftlichen Organisationen wertschätzen sollten als Basis unserer Demokratie, sozusagen als den Freiheitsteppich, auf dem wir in unserer demokratischen Gesellschaft laufen.
Heute wird ja politisch heftig auf den ach so sozialen Medien gestritten. Sie selbst sind da auch sehr aktiv und reichweitenstark mit knapp 100.000 Followern auf X. Krankt unsere demokratische Auseinandersetzung nicht unter anderem auch daran, dass da jede Menge Missgunst, Unterstellung und Häme im Schwange ist, im doch sehr erhitzten Streitklima, um Ihr Wort zu verwenden?
Dem stimme ich zu. Und so wie die Algorithmen jetzt diese Social Media steuern, sind sie auch eher demokratiegefährdend. Aber sie sind nun mal da. Wir haben leider keine öffentlich-rechtliche Internetplattform, auf die wir die Bedürfnisse artikulieren könnten, die uns eben in diese Social Media treiben. Also muss man mit denen umgehen, so wie sie sind. Und sie funktionieren wie eine Art Durchlauferhitzer für die öffentliche Meinungsbildung. Nahezu alle Journalistinnen und Journalisten haben einen X-Account, verfolgen, was da läuft. Es wird darüber berichtet und die politische Meinung wird da ein Stück weit vorformuliert. Deshalb mache ich Vorschläge, wie jeder und jede erstmal sich anschauen soll, wie das da funktioniert und wie man selber mit kleinen Schritten dabei sein kann, diese Meinungsbildung zu beeinflussen. Beispielsweise ein einziges Like für einen Artikel oder eine Äußerung, die einem gefällt, erhöht dessen Reichweite. Das wissen viele nicht. Wenn man einen Artikel teilt, erhöht man sie noch mal mehr. Und so kann man, wenn das viele machen würden, auch das Meinungsklima in den sogenannten Social Media beeinflussen.
Was halten Sie vom sogenannten Demokratiefördergesetz, das die Ampel auf den Weg bringen möchte? Kann man Demokratien auf legislativem Wege fördern?
Ja, man fördert Organisationen, die sich in besonderer Weise aufklärerisch demokratiefördernd betätigen. Ich fördere zum Beispiel jetzt selbst eine Initiative, die es seit langem hier im Nordrhein-Westfälischen gibt. Die beschäftigt sich mit Rechtsradikalismus an Schulen, geht da aufklärend hin, führt Gespräche, hilft bei Unterrichtseinheitsvorbereitung. Sowas muss ein Stück weit gefördert werden, weil das kostet ja auch Geld, die Menschen, denen mindestens die Reisekosten zu erstatten etc. Also es braucht sicherlich Hilfen. Das Gesetz ist etwas ins Gerede gekommen nach dem Motto, da wolle jetzt die Regierung vorschreiben, wie da gedacht werden soll oder so. Darum kann es natürlich nicht gehen. Aber Organisationen zu fördern, die sich in besonderer Weise der politischen, demokratischen Bildung widmen, halte ich durchaus für richtig.
Das sagt der Münsteraner Jurist und Publizist Ruprecht Polenz. Sein Büchlein Tuwas, kurze Anleitung zur Verteidigung der Demokratie, ist soeben erschienen. Herr Polenz, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt. Und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In unserer letzten Ausgabe suchten wir nach Paul Bäumer aus Erich Maria Remarques Roman Im Westen nichts Neues. Gewusst hat's, neben vielen anderen, Dietmar Theiss aus Otto Brunn. Gratulation, Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute nun suchen wir nach der Figur aus einer bekannten Novelle. Ich sage nur Schullektüre. Erraten Sie, wer hier ins Taxi steigt?
Servus, ich bin's, die Walli. Wo darf's hingehen?
Was ist passiert?
Ja, ein Terremoto, sagen die Leute. Ja, los, steig's ein.
Hoffentlich sind die Straßen nicht blockiert.
Mhm, so schlimm war's noch nie. Auf geht's. Wir müssen raus aus der Stadt.
Ein Glück, dass ich Sie getroffen habe.
Was haben's denn da um den Hals?
Mit diesem Strick, der mir der Zufall ließ, wollte ich mir das Leben nehmen.
Hat wohl eher mittelgut geklappt.
Plötzlich ist das ganze Haus eingestürzt.
Ach, perfektes Timing. Das war doch gerade das Gefängnis, oder?
Ich hatte alle Hoffnungen aufgegeben zu entfliehen. Zur heiligen Mutter Gottes habe ich um Rettung gebetet.
Wie ein Verbrecher schauen Sie gar nicht aus.
Ich war Hauslehrer, bis ich beim Don in Ungnade fiel.
Und warum?
Weil seine einzige Tochter und ich... Nun ja, wir befanden uns in zärtlichem Einverständnis.
Das haben Sie aber schön gesagt.
Er hat sie auch gleich ins Karmeliterkloster gesteckt.
Ja, wie besorgte Väter so sind.
Und in einer verschwiegenen Nacht haben wir den Klostergarten zum Schauplatz unseres vollsten Glückes gemacht.
Sie wollten es echt wissen.
Vorsicht, da vorne brennt es aus allen Giebeln.
Da ist kein Durchkommen mehr. Warten Sie, ich kenne einen Umweg. Auf geht's.
Zerstörende Gewalt der Natur.
Wie geht denn die Geschichte weiter mit Ihrem Gespusel?
Bitte? Bei der Fronleichnamsprozession sank sie auf den Stufen der Kathedrale nieder.
Na, ehrlich?
Mit Mutterwehen.
Oh, ganz schlechter Zeitpunkt.
Auf Befehl des Erzbischofs wurde ihr der Prozess gemacht.
Aber als Tochter eines Dons, also ein bisschen was geht doch immer.
Gnade? Ein Machtspruch des Vizekönigs hat den Feuertod in Enthauptung verwandelt.
Ach, na super. Alte, weiße Männer.
Heute sollte das Urteil ausgeführt werden. Man hat schon die Straßen vermietet, durch die der Hinrichtungszug gehen soll.
Und die Fenster.
Also wurde der Schuldspruch vollzogen?
Ich habe keine Ahnung. Brrr. Jedenfalls sind wir jetzt erst einmal in Sicherheit.
Vielleicht lebt sie noch. Ich muss sie suchen.
Sie wollen doch jetzt nicht zurück in die Stadt.
Ich frage jeden, ob sie sich retten konnte.
Jetzt spielst doch nicht den Helden.
Ich werde nicht wanken.
Und was ist mit meinem Geld?
Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schreiben Sie bitte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kulturaktuell, Kulturleben 81011 München oder an kulturleben@br.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Das war das Büchermagazin. Am Mikrofon verabschiedet sich Knut Kortzen.